Die Blume wächst allein. An einem Herbsttag hatte ihr Vater Hiraya gezeigt, wie man eine Kurei anfertigte. Sie erinnerte sich noch genau daran, wie sie zusammen an den Fluss gegangen waren, wo Reihen um Reihen langer Jungfern wuchsen, hübsche Blumen mit weißen Blüten und steifen hohen Stängeln. Hiraya hatte lange gesucht, um eine Blume mit der richtigen Länge für ihre Kinderhände zu finden. Ihr Vater hatte ihr das Messer gegeben, das er immer am Gürtel trug, damit sie die Pflanze selbst abschneiden konnte. Dann hatten sie sich ans Wasser gesetzt und er hatte ihr die Handgriffe gezeigt, die richtigen Abstände, in denen sie Löcher anbringen musste, damit ihr Atem hindurchströmen und Musik machen konnte. In Hirayas Erinnerung waren sie allein, nur sie beide und der Fluss. Aber sie wusste, dass das nicht wahr sein konnte. In einem Batyr-Lager toste immer das Leben. Jeder hatte seine Aufgabe und der Tag nicht genug Licht, um etwas davon zu verschwenden. Irgendwo wurden Schafe geschoren und die Wolle zu Filz verarbeitet, zog man mit Einbäumen auf den Fluss hinaus, um Fische zu fangen, kletterte ihre Schwester in einen Baum hoch, um den Bienen den klebrigen Honig zu stehlen. Aber in ihrer Erinnerung war Hirayas Vater der Einzige, der beobachtete, wie sie die frisch geschnitzte Kurei an ihre Lippen hielt und hineinblies. Natürlich hatten die ersten Töne kaum Ähnlichkeit mit den wehmütigen Melodien, die erfahrene Spieler über die Grasweiten streichen lassen konnten. Aber in Hirayas Ohren war es Musik, und ihr Vater lächelte stolz. Die Musik war anders, wenn Timur die Kurei spielte. Die Lieder der Tarak waren andere als die der Batyr, auch wenn sie nicht minder wild und sehnsuchtsvoll klangen. Aber seine Finger bewegten sich so geschickt wie die ihres Vaters. Und einen Abend lang erlaubte Hiraya der Sehnsucht nach zu Hause, sie bis zum Rand auszufüllen, wie dunkler, bitterer Wein. »Die klingen immer alle so traurig«, kommentierte Janka, nachdem Timur die Kurei abgesetzt hatte. »Habt ihr keine fröhlichen Lieder in der Steppe?« »Doch viele.« Timur nahm die Teetasse entgegen, die Hiraya ihm reichte, und hielt sie einen Moment lang in beiden Händen, die Wärme genießend. Draußen regnete es immer noch, und ein feuchtes Frösteln hatte sich in der Tarak-Hütte eingenistet. Aber die spielt man zu Hochzeiten, zu Jahresfesten oder anderen besonderen Anlässen. Wenn der ganze Clan beisammen sitzt und das Herz froh ist. Janka verdrehte die Augen. Wenn man nur solche traurigen Lieder hört, kann das Herz einem gar nicht froh werden. Sie schaute Hiraya forschend in die Augen. Ich kann dir ein schönes Stickmuster zeigen, schlug sie vor und lehnte sich gegen Hirayas Seite. Das muntert dich schnell wieder auf. Hiraya lächelte und ließ einen Moment lang zu, dass sich das Mädchen an sie drückte. Gestern noch hätte sie einen Arm um Janka geschlungen und ihre Nähe genossen. Heute schob sie sie bald wieder von sich. Sie fühlte sich steif und hohl, wie der Stängel einer langen Jungfer. Nur, dass nie jemand Musik auf ihrem Körper machen würde. »Ich gehe ins Bett«, sagte sie und erhob sich von der Sitzbank. Timur sah sie an, eine tiefe Falte zwischen seinen Augenbrauen, aber er kannte sie zu lange, um etwas einzuwenden. Janka verzog schmollend das Gesicht und protestierte, aber es war nur ein Spiel, um Hiraya aufzumuntern. Auch in ihren Augen schimmerte Sorge. »Ist doch zumindest eine Quarktasche!« In Jankas Stimme schwang die aufrichtige Überzeugung eines Kindes mit, dass Süßes jede Stimmung zu heben vermochte. Hiraya schüttelte den Kopf. Sie hatte schon den ganzen Abend vermieden, den süßen Duft einzuatmen. Er erinnerte sie an den Kreml, an Alina und an ihre eigene Dummheit. Aber bevor sie die Stufen zu ihrem Zimmer hinaufsteigen konnte, klopfte es an der Tür. Hiraya wechselte einen Blick mit Timur. Janka ließ die Quarktasche sinken, die sie eben zum Mund hatte führen wollen. Nach kurzem Zögern ging Timur zur Tür, während Hiraya sich an die Wand drückte, um nicht sofort gesehen zu werden. »Ich möchte zu Hiraya.« Alinas Stimme. Der Hohlraum in Hirayas Brust schien sich noch weiter zu öffnen. »Sie ist nicht hier«, sagte Timur. Es rasselte leise. Alina musste in ihrer Rüstung gekommen sein. Vermutlich direkt von ihrer letzten Wachschicht. »Die Fährleute haben gesagt, sie sei schon nach Hause gegangen.«
»Davon weiß ich nichts.«
Hiraya lehnte den Kopf gegen die Wand und schloss die Augen. Sie versuchte, den Klang der Kurai wieder heraufzubeschwören, um Alinas drängende Stimme zu übertönen.
»Bitte, ich muss dringend mit ihr sprechen.« »Es ist spät. Ihr solltet zurückkehren, bevor die Brücke gesperrt wird.«
»Hiraya!« rief Alina an Timur vorbei ins Haus hinein, offenbar ohne sich Gedanken darum zu machen, wer sie auf der Straße sonst noch hören mochte.
»Ich muss mit dir reden, ich weiß, dass du da bist.«
Dumpfe Klopfgeräusche ließen Hiraya die Augen aufreißen. Janka hatte ihre Krücken aufgehoben und war zur Tür gehinkt, um Alina den Blick ins Haus zu versperren.
»Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, Hiraya in Ruhe zu lassen«, rief sie wütend.
»Ich? Habt ihr im Kreml nicht genug zu tun? Müsst ihr auch noch uns heimsuchen?« Jankas hohe Stimme verriet ihr Unbehagen, ihre Angst, aber sie wich nicht zurück.
»Ihr werdet uns Hiraya nicht wegnehmen.«
Mit wenigen Schritten war Hiraya bei ihr und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Janka sah zu ihr auf, ihre Lippen zitterten, ihre Augen waren groß und gehetzt. »Es ist alles in Ordnung«, sagte Hiraya sanft. »Ich kümmere mich darum. Geh und iss deine Quarktasche, Spatz.« Als sie endlich Alina ansah, war deren Gesicht blass und angespannt. Sie hatte eine Kapuze über ihren Kopf gezogen, um den Regen abzuhalten, aber einzelne Strähnen hatten sich aus ihrem Haarkranz gelöst und klebten an Stirn und Wangen. Ihre Brust ging heftig auf und ab, als wäre sie hierher gelaufen. Hiraya wandte sich ab, bevor Alina etwas sagen konnte. »Lass sie rein, Timur.« Er machte einen Schritt beiseite und ließ die Gardistin eintreten. Seine Haltung blieb jedoch wachsam. »Es dauert nicht lange«, versicherte Hiraya ihm und steuerte die Treppe an. Die Holzdielen knarzten unter Alinas Stiefeln, als sie ihr folgte. In Hirayas Zimmer war es dunkler als unten, aber das war ihr ganz recht. Sie wollte das Gesicht der anderen Frau gar nicht so genau sehen. Diesmal nahm Alina sich die Zeit, ihre Stiefel auszuziehen, ohne dass Hiraya sie erst darauf hinweisen musste.
»Es tut mir leid«, entfuhr es Alina, kaum dass die Tür hinter ihr zugefallen war. »Ich wollte nicht. Ich musste etwas sagen, ich musste es Nadja erklären. Sie hätte es überall herum erzählt und Sima hat mir doch verboten, weiter nach dem Feuervogel zu suchen. Sie hat gedroht, mich wegzuschicken. Und ich musste etwas sagen, irgendetwas, hörst du? Ich habe es nicht so gemeint, hörst du?«
Hirayas Zimmer war zu klein, um darin auf und ab zu gehen, aber Alina versuchte es trotzdem. Sie war ständig in Bewegung. Sie war wie die Istra, immer veränderlich, immer laut, voller Wirbel und verborgener Strömungen. Hiraya verstand es dagegen, still zu sein und abzuwarten. Wie ein Raubfisch im tiefen Wasser. Sie stand da, sagte kein Wort und sah zu, wie Alinas Aufregung Wellen schlug.
»Ich habe es nicht so gemeint«, wiederholte sie, während ihr Blick unruhig von Wand zu Wand sprang. »Du weißt, dass ich dich nicht so beleidigen würde. Nadja ist... Nadja hat keine Ahnung. Hätte ich ihr die Wahrheit gesagt, hätte sie dich selbst verhaftet. Ich hab dich nur geschützt.«
Bei diesen Worten konnte selbst der Fisch nicht länger still sein. Dafür war der Strom zu stark, zu kalt. »Du hast dich selbst und deinen Ruf geschützt«, sagte Hiraya scharf. Alina fuhr herum, fast schon hoffnungsvoll, aber Hiraya hatte sich wieder unter Kontrolle und rückte ihre starre Maske zurecht. »Ich brauche deine Entschuldigungen und Rechtfertigungen nicht. Wenn du alles gesagt hast, was du sagen wolltest, kannst du jetzt gehen.« Alina presste die Lippen zusammen. Mit zwei Schritten war sie bei Hiraya und hatte sie bei den Schultern gepackt. Ihre Finger gruben sich in Hirayas Hemd.
Ich weiß, dass du wütend bist, zischte sie. Sag es doch einfach. Schrei mich an. Warum kannst du nicht einmal gerade heraus sagen, was in deinem Kopf vorgeht?
Hiraya war wütend. Aber ihre Wut schlug nicht nach anderen aus wie Alinas. Sie wuchs nach innen, trieb Dornen, bohrte sich in jedes gute Gefühl, jeden Gedanken. Janka mochte sie noch so oft schön nennen. Wenn sie in Hiraya hineinblicken und das hässliche Knäuel aus Schuldgefühl und Bitterkeit sehen könnte, das in ihrer Brust wohnte, würde sie sie nie wieder berühren. Und Alina erst recht nicht. Du willst nicht wissen, was in meinem Kopf vor sich geht, sagte Hiraya mit einem Anflug von Selbstironie. Sie konnte Alina ansehen, dass diese ihren Tonfall wieder als Spott auslegte. Die Gardistin verengte ihre Augen, grün und lebendig wie die Steppe im Frühling, und ihre Finger bohrten sich in Hirayas Schultern, der Griff eines Raubvogels. Aber ihre Stimme klang nicht wütend.
Doch, das ist alles, was ich will, sagte sie rau.
Plötzlich strich ihr Daumen sanft über Hirayas Kehle, als könnte sie so die Worte hervorlocken, die darin gefangen waren. Hiraya prallte zurück, als hätte Alina sie geschlagen. Drohungen, Demütigungen, damit konnte sie umgehen. Aber Zärtlichkeit? Nein, niemals.
Alles, was du willst, ist die Aufmerksamkeit deiner Herrin, sagte sie heiser.
Tu nicht so, als hättest du Angst vor Nadjas oder Simas Meinung. Du hast Angst davor, was deine geliebte Aksana sagen würde, wenn sie hört, dass du deine Zeit mit deiner dreckigen Pferdefresserin verbringst.
Alina starrte sie erschrocken an. Es war Hiraya ein Rätsel, wie diese Frau im Kreml überleben konnte, wo ihr Gesicht doch jedes ihrer Gefühle und jeden ihrer Gedanken verriet.
Nein, so denke ich nicht über dich, sagte sie stockend.
Aber so denkt Aksana über mich und mein Volk.
Alina wollte ihre Wut? Nun gut, sie würde eine Kostprobe davon bekommen. Hiraya griff nach Alinas Schärpe und zerdrückte die Hecht- und Sperberstickerei zwischen ihren Fingern. Weißt du, was sie als Hochzeitsgeschenk von Kasimir verlangt hat, als sie nach Istrada gekommen ist? Dass er die Straßen von Fremdländern säubert, damit sie ungestört aus dem Fenster sehen kann.
Das war doch nur so dahingesagt, sagte Alina zögernd. Er hat nicht wirklich...
Hiraya ließ die Schärpe abrupt los. Er hat kein Massaker befohlen, nein, sagte sie bitter. Für Kasimir waren wir Fremdländer zu nützlich. Billige Arbeitskräfte, Lieferanten von seltenen Waren. Aber er hat seine Wachen in die Stadt geschickt und alle Fremdländer festnehmen lassen, die ihnen unter die Augen gekommen sind. Und dann hat er sie in die Silberminen geschickt. Was für eine schöne Geste gegenüber seiner Angetrauten.
Alina runzelte die Stirn. Davon habe ich gehört. Aber es war doch ein Geschenk. Die Männer haben gut daran verdient, dort zu arbeiten.
Nichts haben sie verdient, unterbrach Hiraya sie scharf. Sie wurden dort gehalten wie Vieh, unter den Berg getrieben, wo sie nicht stehen und nicht atmen konnten, ohne Wasser, ohne Licht, wochenlang.
Übelkeit stieg in ihr auf. Sie schlug sich die Hand vor den Mund und zwang sich, Luft zu holen, tief und langsam, einen Atemzug nach dem nächsten. Sie hatte lange nicht mehr an Rishad gedacht. Die Intensität, mit der die Erinnerungen sie nach all den Jahren noch überfluteten, erschreckte sie.
Alinas Berührung an ihrem Arm war zaghaft, aber Hiraya schüttelte sie trotzdem ab. Es war alles zu nah, zu viel. Sie kämpfte darum, wieder in die ruhige Tiefe des Flusses abzutauchen.
Wir haben ihnen Essen und warme Sachen geschickt. Alles, was wir entbehren konnten, sagte sie rau und ließ langsam die Hand sinken. Die meisten konnten nicht lesen und nicht schreiben, aber manche, wie Timur, schickten Nachrichten für alle anderen. Wir haben uns bei Galima versammelt und sie uns vorlesen lassen. Es hieß, wir könnten unsere Männer aus den Minen freikaufen, Aber wer von uns konnte sich das schon leisten? Ihr Atem ging etwas ruhiger. Allein die Erwähnung von Timur schien etwas von seiner besonnenen Präsenz heraufzubeschwören. Also haben wir angefangen zu stehlen, fuhr sie fort. Zuerst nur etwas zu essen, um über die Runden zu kommen, dann wertvollere Dinge. Latifa hat Gerüchte über die Töchter der Nachtigall gestreut und die Leute haben die Geschichten weitergesponnen. So hat es begonnen. Hiraya verstummte. Sie wusste nicht, wann sie das letzte Mal so viel am Stück geredet hatte. Ihr war schwindelig. Sie ließ sich auf eines ihrer Sitzkissen sinken und verbarg das Gesicht in den Händen. Es kam ihr vor, als wäre ihre Haut aufgeplatzt und hätte etwas von ihrem verfaulten Inneren freigegeben. Hiraya? Alinas zögernde Stimme kam von ganz nah. Sie musste sich auf den Knien vor ihr niedergelassen haben. Hast du ihn freikaufen können? Ja, hauchte sie in ihre Hände. Timur hat ihn nach Istrada zurückgebracht. Und dann? Hiraya holte zitternd Atem. Dann hat er gesehen, was aus mir geworden ist, hat mich verstoßen und ist in unsere Heimat zurückgekehrt. Eine Nachtigall gibt keine gute Ehefrau ab. Die Stille war wieder da, aber diesmal drückte sie Hiraya zu Boden. Sie war eine einsame, lange Jungfer auf dem weiten Grasland. Der nächste Windstoß würde sie umknicken. Richard war so blass gewesen, als er zurückkam. Von dem starken, lachenden Mann, der sie bei ihrer Hochzeit hochgehoben und herumgewirbelt hatte, war nur noch ein dünner Schatten geblieben. In den ersten Tagen hatte er kaum ein Wort mit ihr gewechselt, nur gegessen und geschlafen und die Wände von Latifas Haus angestarrt. Timur hatte Hiraya getröstet und gesagt, sie müsse Geduld haben. Und Hiraya hatte Geduld. Aber von Geduld ließen sich keine zwei Menschen ernähren. Timur hatte sich gleich Arbeit gesucht, um Latifa als Gastgeberin nicht auf der Tasche zu liegen. Aber Richard hatte Angst davor, auf die Straße zu gehen. Er hatte immer noch Albträume von dem Tag, an dem die Wachen ihn mit den anderen zusammengetrieben und verschleppt hatten. Also zog Hiraya wieder mit den Nachtigallen los. Sie waren inzwischen gut aufeinander eingespielt. Auch wenn sie nicht mehr für die Männer in der Mine sorgen mussten, machten die meisten von ihnen mit den Raubzügen weiter. Es gab nicht viele Verdienstmöglichkeiten für Nicht-Janka in der Stadt und keine, die dasselbe Gefühl von Genugtuung verschafften, wie in der Hauptstadt von Istrada direkt vor den Mauern des Kreml zu stehlen und zu plündern. Hiraya hatte ihre moralischen Bedenken längst abgelegt. Kasimir und Aksana hatten Richard seine Gesundheit und Jahre seines Lebens gestohlen. Diese Schuld würden sie mit noch so vielen Edelsteinen und Gewürzen nicht begleichen können. Aber Richard sah das anders. »Was ist das?« verlangte er eines Nachts zu wissen, als sie von einem Raubzug nach Hause kam. Er hielt ihr einen kleinen Beutel voller Perlen vor die Nase, den sie einige Tage zuvor einem Händler entwendet hatte. Als Hiraya nicht sofort antwortete, zu überrascht, ihn überhaupt wach vorzufinden, warf er ihr die Perlen vor die Füße. »Es ist also wahr, du und Latifa und die anderen, ihr seid dreckige Diebe.« Er war betrunken, wie er es seit seiner Rückkehr meistens war. Normalerweise machte der Alkohol ihn schwermütig und träge. Aber in dieser Nacht zitterte er vor Wut. »Ich wusste gleich, dass du dich verändert hast«, zischte er. »Ich hab dich kaum wiedererkannt.« Er zog das rote Kleid aus der offenen Truhe und warf es auf den Boden. Hiraya trug das Kleid nur zu Festen und hütete es wie einen Schatz. Es war das einzig Schöne, was sie sich in ihren Jahren in Istrada gegönnt hatte. Jetzt lag es zwischen ihnen wie ein Tierkadaver, den der Fluss angespült hatte. »Läufst herum in billigen Tand und Flitter, drapierst deine Haare wie eine Jeanhure, bestiehlst Leute.« Er spuckte verächtlich aus. »Das ist nicht die Frau, die ich geheiratet habe. Diese Stadt hat dich verdorben.« Hiraya hörte erstarrt zu, unfähig, auch nur den Mund aufzumachen. Er hatte sie noch nie zuvor angeschrien. In seinen blutunterlaufenen Augen tanzte Verzweiflung. Später erst verstand sie. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie seinetwegen so tief gesunken war. Es war einfacher, ihr vorzuwerfen, sie hätte sich an die Stadt verkauft. In dieser Nacht sah sie ihren Ehemann an und erkannte ihn nicht wieder. »Ich sammle Geld«, sagte sie schließlich und legte ihm die Hand auf den Arm, um ihn zu beruhigen. Latifa schlief gleich nebenan. Sie wollte ihre Freundin nicht mit ihrem Streit stören. »Damit wir wieder nach Hause gehen können.« Richard schlug ihre Hand weg, als wäre sie eine Ratte. »Nach Hause«, wiederholte er scharf. »Du glaubst doch nicht wirklich, dass unser Clan dich wieder aufnimmt. Du bist es nicht wert, die Felder unserer Heimat zu betreten. Sieh dich nur an!« Als sie sich nicht rührte, packte er sie am Arm und zerrte sie vor den kleinen Spiegel an der Wand. Hiraya sah in ihre eigenen aufgerissenen Augen. Wie immer hatte sie sich für den Raubzug möglichst schlicht und dunkel gekleidet und ihre langen Haare zu einem festen Zopf am Hinterkopf hochgesteckt. »Lenkst du die Männer ab, die du bestiehlst?« Richard riss die Haarnadeln heraus und ihre Haare fluteten über ihren Rücken. »Trag sie doch gleich offen, wenn du sie nicht bedecken kannst wie eine anständige Frau!« Scham durchflutete Hiraya wie eine heiße Welle. Sie ließ ihren Blick fallen. Das Gewicht ihrer Haare war auf einmal zu viel. Es zog sie nach hinten, zu Boden. »Du bist nicht länger meine Frau«, sagte Richard gepresst und ließ sie los. »Behalt dein dreckiges Geld. Ich brauche es nicht.« Er blieb bei seinem Wort. Wenige Tage später verließ er Istradar mit einigen Genhändlern, die jemanden brauchten, der sich mit Pferden auskannte. Hiraya wusste nicht, ob er es bis zu ihrem Clan geschafft hatte. Aber seine Worte blieben bei ihr, bohrten sich tief in sie hinein und schlugen Wurzeln. Am nächsten Tag rasierte sie sich die Haare ab, aber das Gewicht war sie nie wieder losgeworden. Alinas Finger legten sich um die ihren und zogen Hirayas Hände von ihrem Gesicht weg. Als sie aufsah, aus ihren Erinnerungen gerissen, wich Alina ihrem Blick aus. Die Schultern der anderen Frau waren hochgezogen und ihr Mund war eine dünne Linie. »Es tut mir leid«, sagte sie leise. Hiraya wartete. Auf weitere Fragen, Rechtfertigung, Beteuerung. Aber Alina hielt bloß ihre Hände fest und schwieg. Der Regen auf dem Dach über ihnen klang wie Trommelschläge. Hiraya brauchte einen langen Moment, um den Riss wieder zu schließen, der in ihrer Selbstbeherrschung aufgeklafft war. Als sie wieder ruhig atmen konnte und das Gefühl hatte, ihren Gesichtsausdruck unter Kontrolle zu haben, entzog sie Alina ihre Hände und stand auf. »Du solltest gehen.« Alina erhob sich ohne Widerworte. Aber ihre Bewegungen waren zögerlich, unentschlossen. »Ich hätte das nicht sagen sollen«, sagte sie leise. »Nein, das hättest du nicht«, stimmte Hiraya ihr zu. Aber sie hatte es gesagt. Und vor ein paar Tagen erst hätte sie es auch so gemeint. Alina schluckte schwer und wagte es endlich wieder, Hirayas Blick zu begegnen. Sie sah verwirrt und betroffen aus. Fast hätte Hiraya die Hand ausgestreckt, um sie zu trösten, wie sie es bei Janka getan hätte. »Du solltest dich beeilen, wenn du es noch über die Brücke schaffen willst«, sagte sie stattdessen. Alina biss sich auf die Unterlippe, dann zog sie sich ihre Stiefel an und verließ das Zimmer. Hiraya fuhr sich über die dunklen Stoppeln auf ihrem Kopf. Es war wirklich höchste Zeit, das Messer wieder anzusetzen. Sie dachte an Alinas weizenblonde Haarpracht und stellte sich vor, wie es aussehen mochte, wenn ihr das Haar offen über die Schultern fiel. Wie es sich zwischen ihren Fingern anfühlen würde. Aber eine Nachtigall gab keine gute Gefährtin für einen Sperber ab. Und es war zu spät, jetzt noch zu entdecken, wie es war, eine Frau zu lieben. Hätte sie früher, in Jankas Alter, geahnt, wie leidenschaftlich sich ein Kuss anfühlen konnte, wäre vieles anders gekommen. Aber nun war dieser Gedanke bloß eine weitere reuevolle Musiknote in ihrem Herzen.